Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Schluss mit dem starken Franken, fordert der Gewerkschaftsbund. Er befürchtet den Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen in der Schweiz. Tumult im französischen Parlament. Die Rentendebatte wird unter Beschimpfungen unterbrochen. Studiere und arbeite. Das geht an der Uni Lausanne dank dem neuen Angebot, dem Teilzeitstudium. Und um 13 Uhr die Bundesratskandidatinnen und Kandidaten im Tagesgespräch. Heute die Solothurner Nationalrätin Brigitte Wies, Kandidatin der Grünen. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Die Schweizerische Nationalbank müsse gegen den zu starken Franken kämpfen. Und zwar mit aller Kraft. Das fordert der Schweizerische Gewerkschaftsbund. In erster Linie soll die Notenbank direkt in den Devisenmarkt eingreifen, also zum Beispiel andere Währungen aufkaufen. Der Gewerkschaftsbund befürchtet einen großen Schaden für die Schweizer Volkswirtschaft, sollte der Franken längere Zeit so stark bleiben. Es drohten höhere Arbeitslosigkeit und tiefere Löhne. Kinder sollen früher und häufiger turnen und Dopingsünder sollen härter bestraft werden. So will es das neue Sportförderungsgesetz, dem der Nationalrat mit großer Mehrheit zugestimmt hat. Neu schreibt der Bund den Kantonen mindestens 3 Lektionen Sport pro Woche vor. Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz sollen im nächsten Jahr 5% mehr verdienen. Das fordert der Lehrerdachverband. Bei den Löhnen bestünden große Unterschiede zwischen denen der Lehrer und vergleichbaren Berufen in der öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft, bemängelt der Verband. Diese Differenzen müssten verkleinert werden. Die Kantone hätten die Lohnentwicklungen für Lehrer seit den 90er Jahren vernachlässigt. Die EU will den Handel mit spekulativen Finanzprodukten besser kontrollieren. Konkret soll Missbrauch verhindert werden. Die EU-Kommission hat einen entsprechenden Vorschlag präsentiert. So soll der heute noch außerbörsliche Handel mit solchen Produkten vereinheitlicht und an die Börse gebracht werden. Es geht dabei vor allem um den Handel mit Derivaten. Diese gelten als einer der Hauptgründe für die weltweite Finanzkrise. In Frankreich hat der Präsident der Nationalversammlung die Parlamentsdebatte zur Rentenreform unterbrochen. Mehr als 16 Stunden hatte die Debatte schon gedauert und die linken Abgeordneten wollten in ausführlichen Voten erklären, weshalb sie die Reform ablehnten. Die Debatte über die Erhöhung des Rentenalters auf 62 Jahre wird heute Nachmittag wieder aufgenommen. Dann sollte der definitive Gesetzestext verabschiedet werden. In Deutschland hat die traditionelle Generaldebatte im Bundestag begonnen. Hauptthema ist das Budget der Regierung. Zum Auftakt griff SPD-Chef Gabriel die Regierung scharf an. Sie bediene vor allem die Interessen der eigenen Klientel, warf er der Union und der FDP vor. Bundeskanzlerin Merkel verteidigte dagegen die Finanzpolitik der Regierung. 2 Jahre nach Ausbruch der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sei Deutschland wieder auf Wachstumskurs. Heute Morgen hat am Bundesstrafgericht in Bellinzona einer der größten Wirtschaftsprozesse begonnen, den die Schweiz je gesehen hat. Im Zentrum stehen der russische Oligarch Viktor Wechselberg und 2 österreichische Investoren, die mit namhaften Aktienpaketen des Technologiekonzerns OC Oerlikon gehandelt haben. Dabei sollen sie die börsengesetzliche Meldepflicht missachtet haben, meinte das eidgenössische Finanzdepartement und verhängte eine Buße von insgesamt 120 Millionen Franken. Die Angeschuldigten wollen diese Buße aber nicht zahlen. Sie halten sich strafrechtlich für unschuldig. Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz wird von der Jury des Europäischen Filmpreises für sein Lebenswerk geehrt. Der 69-Jährige habe dem europäischen Kino unvergessliche Momente beschert, begründen die Veranstalter ihren Entscheid. So spielte Bruno Ganz beispielsweise einen Engel in Wim Wenders Film «Der Himmel über Berlin» und er verkörperte Adolf Hitler in «Der Untergang» von Oliver Hirschbiegel. Die Preisverleihung ist am 4. Dezember in Tallinn in Estland.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Weiter mit der Angst der Gewerkschaften vor dem starken Franken und dem Prozessauftakt gegen Großinvestor Viktor Wechselberg, dem eben eine Rekordbuße droht. Dann beweglich bleiben im Kopf, das ermöglicht das Angebot der Uni Lausanne mit der Möglichkeit, neben der Arbeit zu studieren. Beweglich werden sollen Schulkinder, vor allem die Dicken, findet der Nationalrat. Und Bewegung gekommen ist in einen jahrzehntelangen Streit zwischen Russland und Norwegen an der Barentssee. Schreinerin, Psychiatriefrau, Juristin, Nationalrätin und nun auch noch Bundesratskandidatin. Die Grüne Brigitte Wies ist Gast im Tagesgespräch. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.448 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 30,04 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,019. Das Wetter. Im Norden werden heute die Wolken immer dichter und gebietsweise kommt Regen auf. Dazu weht Westwind. Im Süden und im Wallis bleibt es bis am Abend trotz Wolkenfeldern noch freundlich. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 20 und im Süden 24 Grad. Morgen Donnerstag und am Freitag gibt es in der ganzen Schweiz einen Wechsel von Sonne und Wolken und örtlich fällt Kurzregen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 18 und im Süden um 23 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Bis zu 100.000 Arbeitsplätze seien gefährdet wegen des starken Frankens, vor allem bei Branchen, die exportieren, und beim Tourismus, warnt also der Schweizerische Gewerkschaftsbund und fordert die Nationalbank zum Handeln auf. Das ist schneller gesagt als getan, denn die Macht der Nationalbank ist beschränkt. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Bis Mitte Jahr hat es die Nationalbank versucht. Sie hat im großen Stil am Devisenmarkt interveniert und rund 100 Milliarden Euro aufgekauft. Sie versuchte damit, den Eurokurs zu stützen bzw. den Frankenkurs abzuschwächen. Trotz dieser Aktionen wurde der Franken zusehends stärker. Schließlich gab die Nationalbank auf. Jetzt müsse sie die Hände aber wieder aus dem Schoß nehmen, fordert heute der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Denn der teure Franken schade der Wirtschaft massiv, sagt SGB-Chefökonom Daniel Lampard.
Betroffen ist die Exportwirtschaft. Sie leidet unter dem starken Franken, die Exportindustrie, der Tourismus. Und das wird sich jetzt im Laufe des Jahres zuspitzen und im Jahr 2011 schlimm werden, wenn der Franken so stark bleibt.
Bund und Nationalbank müssten jetzt sofort Gegensteuer geben und Massnahmen ergreifen gegen die schädliche Frankenstärke.
Wir sind in einer absoluten Notsituation jetzt. Die starke Aufwertung führt dazu, dass die Unternehmen Riesenschwierigkeiten haben. Und in dieser Notsituation braucht es außerordentliche Massnahmen. Wenn der politische Wille vorhanden ist, dann können wir diese Frankenstärke bekämpfen. Es darf nicht sein, dass die Spekulanten auf Kosten der Arbeitnehmenden in der Schweiz Gewinne machen.
Als dringlichste Massnahme müsse die Nationalbank wieder am Devisenmarkt intervenieren, also Euro kaufen und Franken verkaufen. So ließe sich der Euro wieder auf einen Kurs von rund 1,45 bis 1,50 zurückdrücken, ist der Gewerkschafter überzeugt. Ergänzend fordert er weitere Maßnahmen von Bund und Nationalbank, beispielsweise eine Transaktionssteuer auf Devisengeschäfte oder Negativzinsen für ausländische Investoren, die ihr Geld in der Schweiz parkieren. So ließe sich die Flucht in den Franken abbremsen, meint Daniel Lampard. Dem widerspricht Jan-Wilhelm Ackert, Chefökonom der Bank Julius Bär.
Die Nationalbank, die wird sicher sehr vorsichtig die Lage beurteilen, aber sie wird auch wissen, dass in einem Umfeld allgemeiner Risikoscheu an den Märkten eine Wechselkursintervention eher ineffizient im Resultat bleibt. Denn der Zug in den Franken wird damit nicht abgewürgt, sondern eventuell sogar noch weiter angestachelt.
Die jüngsten Erfahrungen mit Devisenmarktinterventionen machten es einmal mehr deutlich. Die Macht der Nationalbank ist beschränkt. Vor allem in Zeiten, da verunsicherte Anleger massenhaft in den Franken wechseln. Denn die Nationalbank ist nur ein kleiner Fisch an den internationalen Devisenmärkten. Dort werden Tag für Tag Währungen im Volumen von 4.000 Milliarden Dollar gehandelt. Rund 250 Milliarden davon laufen über Franken. Selbst wenn die Nationalbank pro Handelstag für 1 oder 2 Milliarden Euro kauft, wie sie das in der ersten Jahreshälfte zeitweise getan hat, kann sie mit dieser Summe gegenwärtig nur wenig bewegen. Deshalb wird sie wohl weiter abwarten.
Es wäre eine happige Buße, 40 Millionen Franken. So viel soll jeder der drei Angeklagten bezahlen, weil alle drei an der Börse ihr gemeinsames Vorgehen beim Kauf der OC Oerlikon verschwiegen haben sollen. Heute Morgen wurden der russische Oligarch Viktor Wechselberg und zwei weitere Investoren am Strafgericht in Bellinzona einvernommen. Alexander Grass.
Zum ersten Mal erfuhr die Öffentlichkeit heute, wie der OC Oerlikon-Deal wirklich gelaufen ist. Im Mai 2006 fand ein erstes Treffen statt, das mitorganisiert worden ist von Ex-Botschafter Thomas Bohrer. Das Ziel? Der Technologiekonzern OC Oerlikon sollte der Renova-Gruppe des russischen Oligarchen Viktor Wechselberg vorgestellt werden. Der Oerlikon-Hauptaktionär Victory steckte in Finanznöten und wollte ein Aktienpaket abgeben. Das Treffen dauerte eine Stunde, im Juli fiel bei Renova der Kaufentscheid. Minutiös wurde der Deal vor Gericht aufgerollt. Wer den ersten Verkaufsvertrag entworfen hat, das ein zweites Aktienpaket im November 2006 aber ohne Vertrag den Eigentümer gewechselt hat. Dass auf mehrfache Nachfrage der Eidgenössischen Bankenkommission nur der erste Deal offengelegt wurde, nicht aber der zweite. Eine offensichtlich falsche Auskunft, meinte Richter Daniel Kipfer. Der befragte österreichische Investor zeigte sich ahnungslos. Das Gericht muss jetzt klären, ob Victory und Renova eine Gruppe gebildet haben. Das hätte gemäß Börsengesetz gemeldet werden müssen und so wäre öffentlich geworden, dass jemand heimlich ein großes Aktienpaket schnürt. Das Verfahren gilt als Testfall für die Gruppenstrafnorm im Börsengesetz und auch für das Departement Merz, das hunderten Anzeigen bisher fast nie Strafen folgen lassen hat. Das Finanzdepartement verzichtete auf eine Teilnahme am Prozess. Persönlich anwesend waren aber die drei Hauptangeschuldigten. Die 40 Millionen Franken Buße sei für ihn nicht zu verkraften, sagte der erste österreichische Investor. Er könne die Strafe nicht bezahlen, erklärte der zweite. Dem dritten Hauptangeklagten Viktor Wechselberg stellte Gerichtspräsident Walter Wüthrich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Strafe erst gar nicht. Denn Wechselberg selbst hatte heute Morgen vor Gericht sein Vermögen auf 10 Milliarden Franken beziffert.
Der Bundesrat habe die UBS-Krise schlecht bewältigt, kritisierte die Geschäftsprüfungskommission im Sommer. Die Regierung habe zu spät reagiert und als Gremium versagt. Heute nun hat der Ständerat eine der brisantesten Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission an den Bundesrat überwiesen. Die verlangt, dass die UBS-Krise zuerst vollständig aufgearbeitet werden müsse, bevor die UBS von der Nationalbank ihre Wertpapiere von fast 40 Milliarden Franken zurückkaufen darf. Sie verlangt auch, dass gegen die UBS rechtlich vorgegangen werden kann. Finanzminister Hans-Rudolf Merz aber wollte sich nicht groß in die Karten blicken lassen, was der Bundesrat nun zu tun gedenke, zur Enttäuschung der GPK. Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi.
CVP-Ständerat und GPK-Mitglied Konrad Graber musste feststellen,
bezüglich dieser Empfehlung 19 wurde es in der Zwischenzeit aber erstaunlich ruhig.
Dabei ist es die Empfehlung 19 gewesen, die von allen Forderungen der GPKs wohl am meisten zu reden gegeben hat. Denn sie verlangt die umfassende Aufarbeitung der UBS-Krisen durch Experten und sie verlangt, dass der Bund gegen verantwortliche Verwaltungsräte oder Konzernleitungsmitglieder klagen kann. Für SP-Ständerat Claude Janniak, dem Präsidenten der Geschäftsprüfungsdelegation, ist klar:
Ich bin überzeugt, dass die UBS erst nach einer vollumfänglichen Erfüllung der Empfehlung 19 politisch und gesellschaftlich rehabilitiert ist und das Vertrauen zurückgewinnen kann.
Dazu brauche es aber die geforderte Expertenkommission. Von einer solchen habe Ammermann seit dem Sommer nichts mehr gehört, monierte Konrad Graber.
Wenn eine unabhängige Expertengruppe tatsächlich eingesetzt werden soll, müsste diese bereits aus meiner Sicht bestellt sein oder bestellt werden in den nächsten Tagen.
Deshalb wollte Graber von Finanzminister Hans-Rudolf Merz wissen,
ist die Ruhe um die Empfehlung 19 ein gutes Zeichen? Steht der Bundesrat diesbezüglich mit der UBS in Kontakt? Setzt der Bundesrat sich dafür ein, dass dieses Expertengremium eingesetzt wird? Bitte, Herr Bundesrat Merz, sich dazu zu äußern.
Bundesrat Merz' Antworten blieben allerdings sehr vage.
Das Zeichen und das die Beantwortung Ihrer Frage, dass Sie jetzt nichts gehört haben in den letzten Tagen, ist eher ein gutes Zeichen. Es wird nämlich gearbeitet.
Der Bundesrat habe kurz nach Erscheinen des GPK-Berichts versichert, er wolle die Empfehlungen der GPKs weitgehend umsetzen.
Wenn jemand an dieser Empfehlung 19 interessiert ist, dann ist es auch derjenige, der hier vor Ihnen sitzt.
Nicht er schließlich habe die UBS-Krise eingebrockt.
Und deshalb ist es für mich auch von Wichtigkeit zu sagen, die GPK hat lange gesagt, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist im Bundesrat, aber noch niemand hat gesagt, was eigentlich kompetenzmäßig und wie es in den USA abgelaufen ist.
Ob und wann es diese Expertengruppe gibt, dies sagt der Merz aber nicht. Zur Frage, ob der Bund gegen Verantwortliche der Großbanken klagen könne, auch dazu gab es von bundesrätlicher Seite keine Antwort. Der Bundesrat erwarte von der UBS einen Bericht über ihre eigenen Bemühungen zu klagen. Den Ständerat befriedigten diese Antworten nicht. Er überwies die Motion deutlich mit 27-7 Stimmen. GPK-Mitglied Graber ist vom Bundesrat enttäuscht.
Und ich befürchte, dass man jetzt im Bundesrat und auch bei UBS hofft, dass das Ganze versandet.
Das allerdings würden weder der Ständerat noch die Geschäftsprüfungskommissionen zulassen. Die GPKs würden die Sache hartnäckig verfolgen.
Es ging hoch zu und her heute Vormittag in der Assemblée Nationale, der großen Parlamentskammer in Paris. Stein des Anstoßes, die landesweit umstrittene Erhöhung des Rentenalters auf 62. Über 16 Stunden debattierte das Parlament, bis die Fetzen flogen. Frankreich-Korrespondent Rudi Mäder berichtet.
Monsieur le ministre du Travail, de la Solidarité, vous avez la parole.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le
Je
député.
Je vous demande de bien vouloir plier
oui,
ces papiers.
Oui, nous protégeons les Français,
J'ai déjà la semaine
Monsieur
dernière
Mizot.
Convoqué votre président de groupe.
Die Stimmung in der Assemblée Nationale ist gereizt. Als Arbeitsminister Wörth das Wort ergreift, wird er ausgebuht. Kommunistische Abgeordnete halten Plakate in die Luft, auf denen steht Rentenalter 60.
Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Oui, monsieur le député Museau, nous protégeons les Français en reculant l'âge
de la retraite. La séance est suspendue.
Car il n'y a...
Wiederholt wird die Sitzung vorübergehend unterbrochen. Seit 16 Stunden diskutieren die Parlamentarier fast ohne Unterbruch, als eine Abgeordnete Eric Wörth einen Lügner nennt. Dieser, so wollen einige gehört haben, gibt zurück Kollaborateurin.
C'est d'une gravité extrême. Et maintenant, après les mensonges, on passe aux insultes et aux injures. Mais où va-t-on? Où vous arrêterez-vous, Monsieur le Ministre?
Nach den Lügen die Beleidigungen, wo führt das hin? Die Opposition versuchte, die für heute geplante Abstimmung zu verzögern, um den Druck auf der Straße zu erhöhen. Sie machte dabei Gebrauch von einem Artikel des Geschäftsreglements, der es den Abgeordneten erlaubt, eine Erklärung zu ihrer Stimmabgabe abzugeben. Alle schritten zum Rednerpult. Doch heute Vormittag beendete Parlamentspräsident Accoyer die Marathonsitzung und diese Verzögerungstaktik mit einem Kraftakt. Er setzte den entsprechenden Artikel des Geschäftsreglements außer Kraft. Darauf stürzten die Sozialisten zum Rednerpult und forderten den Rücktritt des Präsidenten.
Demission! Demission!
Es sei eine Schande, der Präsident setze sich über das Reglement hinweg, er sei ein Putschist. Heute Nachmittag tritt die Assemblée Nationale erneut zusammen, um die Rentenreform zu verabschieden. Die Reform, die das Rentenalter, je nach Anzahl Beitragsjahren, auf 62 bzw. 67 Jahre erhöht.
Eine gute Nachricht für all jene, die arbeiten und gerne wieder die grauen Zellen anlegen möchten. Arbeiten und studieren wird möglich. Als erste Universität in der Schweiz bietet die Uni Lausanne die Möglichkeit, alle Masterstudien, also die weiterführenden Studien, in Teilzeit zu machen. Die ersten solchen Teilzeitstudenten beginnen nächste Woche. Westschweiz-Korrespondent Patrick Müllhauser.
In einer Woche beginnt Alex Lazzarotto das Masterstudium in Kriminologie an der Universität Lausanne. Der 45-Jährige ist Chef einer Sicherheitsfirma in Genf und zweifacher Familienvater. Das Teilzeitstudium ermöglicht ihm, den Master in 10 statt in 4 Semestern zu machen.
C'est à moi d'aménager le temps pour pouvoir suivre tous les cours et passer tous les examens dans ce délai.
Es liege an ihm, seine Zeit einzuteilen.
J'ai prévu de consacrer une demi-journée, voire deux demi-journées par semaine aux études.
Alex Lazzarotto plant 1 bis 2 Halbtage pro Woche dem Studium zu widmen. 25 Personen haben sich für einen Teilzeitmaster an der Universität Lausanne eingeschrieben. Das seien Leute, die sonst kaum studieren würden, sagt Rektor Dominik Arletta. Man wolle diesen Studenten eine Tätigkeit nebst dem Studium ermöglichen.
Eine berufliche Tätigkeit oder etwas Zeit für die Familie oder für ein persönliches Projekt. Das ist unser Ziel.
Auch die Universitäten Bern, Zürich und Genf bieten ein Masterstudium in Teilzeit an, jedoch ohne die Studien anzupassen. Lausanne geht einen Schritt weiter und schneidert dem Teilzeitstudenten einen Studienplan zurecht.
Wir wollen das planifizieren, dass der Student weiß, was kann er wann machen,
erklärt Dominik Arletta. Ein solch strukturiertes Masterstudium sei neu, sagt Sabine Felder von der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten. Lausanne reagiere auf ein Bedürfnis. Das habe die Studentenbefragung 2008 gezeigt.
Wo sich gezeigt hat, dass ein sehr großer Prozentsatz, nämlich rund 80% der Schweizer Studierenden, also der Studierenden an Schweizer Universitäten, erwerbstätig sind.
Studieren und arbeiten, lebenslanges Lernen, das seien wichtige Herausforderungen für die Universitäten, betont Sabine Felder.
Die Westschweizer Universitäten sind in dieser Hinsicht tatsächlich etwas, wenn man so will, fortgeschrittener.
Das strukturierte Teilzeit-Masterstudium in Lausanne sei nur ein Beispiel. Genf und Freiburg ermöglichten auch einen erleichterten Zugang zum Grundstudium für Personen, die keine Matura hätten.
Das hat auch etwas mit der Tatsache zu tun, dass sie sich eher an der französischen Tradition, also an Frankreich, orientieren, wo das auch schon eine längere Tradition hat.
Eine Flexibilisierung der Studien sei auf der Traktandenliste aller Universitäten ganz zu oberst, sagt Sabine Felder. In Zukunft dürften also Studenten unter noch mehr Möglichkeiten auswählen können.
Wie bringt man Kinder und Jugendliche dazu, sich mehr zu bewegen? Mit obligatorischen Turnstunden, mit mehr obligatorischen Turnstunden und attraktiven Sportangeboten für die Freizeit. So steht es im neuen Sportförderungsgesetz, das der Nationalrat heute gutgeheißen hat. Die Politik reagiert damit auch auf die Tatsache, dass es immer mehr dicke Kinder gibt. Inlandredaktor Friedi Gasser hat mit Experten gesprochen.
Ein Kind, das heute 4-mal pro Woche Sport treibt, ist gerade mal gleich fit wie ein Kind vor 30 Jahren, das gar keinen Sport trieb. Das ist kein Vorurteil, sondern das zeigen Studien. Der Trend, dass sich Junge immer weniger bewegen, halte an, sagt Direktor Thomas Mattig von der Gesundheitsförderung Schweiz.
Wir wissen, dass heute jedes fünfte Kind in den Städten übergewichtig ist. Auf dem Land ist es jedes siebte Kind. Das ist einerseits auf einen Mangel an Bewegung zurückzuführen, auf der anderen Seite auch auf eine unausgewogene Ernährung.
Fertigpizza statt Birchermüsli, Computer statt Spielplatz. Aber auch die Eltern verhalten sich heute anders als früher. Das hat Roger Grollimund beobachtet. Er arbeitet bei der Stifti Foundation, welche in den letzten 6 Jahren 25.000 Schulkinder in der ganzen Schweiz gezielt besucht hat.
Es gibt natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen das Problem, gerade auch bei Kindern, dass die Eltern nicht mehr wollen, dass die Kinder zum Beispiel in den Wald gehen oder rausgehen und sich dreckig machen oder auch mit dem Velo unterwegs sind, dass viele Eltern das Gefühl haben, die Kinder sollen nicht mehr zu Fuß in die Schule oder mit dem Skateboard, weil sie Angst haben, dass da etwas passieren kann.
In diesem Umfeld will das Sportförderungsgesetz Prioritäten neu setzen. Einerseits mit neu 3 statt 2 landesweit vorgeschriebenen Turnstunden, andererseits aber auch in der Freizeit der Kinder. Dafür Dafür soll das Sportförderungsprogramm Jugend und Sport, das bisher den 10- bis 20-jährigen Kindern und Jugendlichen offen stand, neu gezielt auch die 5- bis 10-jährigen mit einbeziehen, wie Matthias Remund betont, Direktor des Bundesamtes für Sport.
Das soll kindergerecht sein, es soll vielseitig sein. Die Freude und die Bewegung und das Spiel und die Vielseitigkeit soll im Mittelpunkt sein, sodass sich diese Kinder der Bewegung und dem Sport verschreiben und später positive Erinnerungen an ihre Kurse haben.
Einen ganz anderen Weg sucht die Kampagne Gorilla der Stifti Foundation. Sie will die Kinder und Jugendlichen im Internet abholen und ihnen unter anderem mit Lernvideos Freestyle-Sportarten wie Skateboarden, Hip-Hop oder Breakdance näherbringen. Freestyle-Sportarten auch darum, weil sie im Vergleich zu Eishockey oder Skifahren fast nichts kosten. Die Ansätze sind verschieden, ihr Ziel aber ist dasselbe. Mehr Bewegung als Kind und damit eine Basis für ein gesundes Erwachsenenleben.
Heute endet der Kalte Krieg auch ganz hoch im Norden, im Eismeer. Das NATO-Land Norwegen und Russland unterzeichnen im nordrussischen Eismeerhafen Murmansk ein Abkommen, das als historisch gilt. Der jahrzehntelange Streit um die Barentssee bzw. um die riesigen Öl- und Gasvorräte darunter ist beigelegt. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann zeigt in seiner Reportage, was in den kommenden Jahren losgehen wird zwischen Nordkap und Nordpol.
An der Grenze Jakobself treffen nicht nur Norwegen und Russland aufeinander. Hier beginnt auch das gigantische Polarmeer, das im südlichen Teil zwischen Nordkap und Spitzbergen den Namen Barentssee trägt. Diese Grenze wurde hier 500 Kilometer nördlich des Polarkreises und je gut 2.500 Kilometer von Oslo und Moskau entfernt im Jahre 1826 festgelegt und bildete seither fast eine unüberwindbare Ost-West-Trennlinie. Seit dem Ende der Sowjetunion vor 20 Jahren ist es allerdings möglich, vom NATO-Außenposten Sturskog auf das Gebiet der russischen Kola-Halbinsel zu gelangen, über einen von beiden Seiten weiterhin sehr gut bewachten Checkpoint in Boris Gleb. Nicht weniger als viermal müssen die noch wenigen Grenzgänger hier ihren Pass und das mühsam erworbene Visum zeigen. Dann kann das grenznahe Gebiet, in dem sich weiterhin viel Militär aufhält, passiert werden. Auf dem Weg vom norwegischen Kirkenes ins russische Murmansk passieren immer wieder Panzerkolonnen den zivilen Verkehr. Nach der heutigen Unterzeichnung des Eismeer-Grenzabkommens wird sich nun vieles verändern. Denn im Untergrund der gut 175.000 Quadratkilometer großen und etwa 300 Meter tiefen Barentssee befinden sich enorme Erdgas- und Erdölvorräte. Größer als jene, über die Norwegen, immerhin der drittgrößte Erdölexporteur der Welt, bislang verfügt hat. Entlang der Küste wird bereits an den Landanlagen für das größte aller Gasfelder, Stockmann, gearbeitet, sagt Nikolai Beretschneu, der lokale Leiter der Entwicklungsagentur in der russischen Hafenstadt Murmansk. Das Stockmann-Gasfeld liegt 500 Kilometer draußen im Meer. Von dort wird bis in 4 Jahren das Erdgas über eine Pipeline an Land transportiert. Der ehemalige kommunistische Bürgermeister von Murmansk ist jetzt Ortschef der im schweizerischen Zug beheimateten Firma Stockmann Developments. An diesem Unternehmen beteiligen sich die russische Gazprom, die norwegische Statoil Hydro sowie der französische Total-Konzern. Da es sich beim Stockmann-Feld um Vorräte in hocharktischem Gebiet handelt, ist Russland auf das norwegische Know-how angewiesen und zudem auf europäische Abnehmer. Deshalb sind auch die Franzosen an Bord. Nach der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko sorgt man sich in Murmansk aber auch um die möglichen Folgen eines Unglückes in der ökologisch noch viel heikleren Barentssee, sagt der Sprecher des Provinzparlamentes Evgeny Nikora. Nur die höchsten Sicherheits- und Umweltstandards sind hier gut genug. Sonst riskieren wir, unser wichtigstes Gut hier im Norden, die unberührte Umwelt, zu verlieren. Die heutige norwegisch-russische Einigung über den Grenzverlauf bis hinauf zum Nordpol wird nun dieses bisherige Randgebiet Europas zum Mittelpunkt einer dynamischen Entwicklung machen. Neben der Erschließung der Gas- und Ölfelder in der Barentssee sollen nun auch die Verkehrswege massiv ausgebaut werden. Dazu gehören neue Bahnstrecken zum Nordmeer, an Land und die ganzjährige Eröffnung der Nordostpassage, der Seefahrtsroute nach China.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.